Und ich glaube, wir müssten mehr darüber nachdenken, warum Menschen einander vertrauen und warum sie einander nicht vertrauen. Weil wenn Menschen anderen Menschen nicht vertrauen, dann ist das immer ein Problem für Demokratie. Wie entsteht Vertrauen? Das Vertrauen entsteht auf verschiedene Weisen. Vertrauen entsteht in unserer Sozialisation, in der Familie, im Freundeskreis, in der Schule und so weiter. Aber Vertrauen entsteht auch, wenn wir anderen Menschen begegnen, wenn wir sie voll wahrnehmen. Ich meine, dass Menschen sich analog begegnen, dass sie sich gegenüberstehen, dass sie sich mit allen Sinnen wahrnehmen. Sie teilen dieselbe Umgebung. Also man nimmt sich vollständig wahr. Und ich finde, wir sollten darüber nachdenken, welche Begegnungsorte wünschen wir uns denn als Gesellschaft und wie sollten sie ausgestaltet sein.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Reinhard zu. Er ist Soziologe und ihn macht die Entwicklung der Demokratie Sorgen. Ihn bewegt das Thema Begegnung und wie wir alltägliche Begegnungsräume schaffen können, die Entwicklung von Vertrauen in unserer Gesellschaft fördern und dabei auch die Menschen berücksichtigt, die gerne übersehen werden. Es geht um analoge Begegnung, sichere Räume, in denen wir uns mit allen Sinnen gegenseitig wahrnehmen und erfahren können, damit wir uns wieder kennenlernen und gegenseitiges Vertrauen sowie Verlässlichkeit entwickeln. Er setzt sich für ein tieferes Verständnis gesellschaftlicher Prozesse ein, um gute Lösungen zu finden, damit wir die Fähigkeit entwickeln, mit der Irritation von Unterschiedlichkeit umzugehen und zu unserem gegenseitigen Grundvertrauen zurückfinden. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen heute zum Podcast Empathieschenker, Reinhard. Und wie immer meine Frage am Anfang, was ist dein Thema? Was ist das, was dich bewegt, mit dem du gerne einmal gehört werden möchtest und dir wichtig ist?
Mich bewegt die Entwicklung unserer Demokratie. Wir haben jetzt 3 Tage nach der Europawahl im Juni 2024, wo viele extreme Parteien in Deutschland, aber auch in anderen Ländern starke Zuwächse haben und die Parteien der Mitte, würde ich sie vielleicht mal nennen, stark verloren haben. Und mich bewegt jenseits von Wahlanalysen, die dann natürlich erfolgen nach den Wahlen. Warum ist das so? Warum entscheiden sich Menschen immer stärker für extremere Parteien, vielleicht für extremere Weltsichten auch? Und ich glaube, das merkt man nicht nur politisch und in Wahlkämpfen, das merke ich zumindest. Und ich glaube, so geht es auch anderen, auch in unserem Alltag, durch einen raueren Ton auf den Straßen, durch vor allem einen rauen Ton in den Debatten, die wir führen, vielleicht auch dadurch, dass man mit manchen Menschen in dem eigenen Umfeld nicht mehr sprechen kann oder über bestimmte Themen nicht mehr sprechen kann. Und das treibt mich schon sehr um, weil ich es nicht genau verstehe. Ich verstehe nicht genau, was ist da los, was passiert da, dass Menschen sich immer stärker abkapseln, dass sie glauben, bessere Zukunft ist vielleicht nicht möglich, sondern nur eine Zukunft, wo ich meinen Wohlstand sichere oder mein eigenes sichere und keine Zukunft, die ich mir zumindest wünschen würde und von der ich aber glaube, dass sie sich auch viele andere wünschen, wo man friedlich miteinander lebt, aber wo eine vielfältige Gesellschaft friedlich miteinander lebt.
Also, was ich von dir gehört habe, ist, dass du 3 Tage nach der Europawahl besorgt bist über das Ergebnis, dass aus der Mitte sich mehr Menschen in extreme Lager oder für extremere Lager entschieden haben, dass du dich fragst, warum die Menschen immer mehr, ja, sich polarisieren, es ihnen schwerfällt, miteinander über verschiedene Sichtweisen im Alltag zu reden. Und du dich fragst, wieso das kommt, weil du dir selber was anderes wünschst und glaubst, andere Menschen auch. Und dennoch ist zu beobachten, dass das Dominante, zumindest das, was in unserer Aufmerksamkeit ist, das Polarisierende und sich gegenseitig, ich würde mal fast sagen, auch an den Hals fallen wollen ist. Und ja, da bist du, so hört sich für mich an, ratlos, weil du nicht verstehst, wie es ist und dich fragst, wie, ja, was machen wir jetzt damit wahrscheinlich, oder?
Ja, oder warum ist das so? Also ich
Warum ist das
habe
so?
einen großen Drang zu verstehen, warum Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Und da sind Entwicklungen, die verstehe ich noch nicht so richtig. Es gibt natürlich, also es gibt viele Menschen, die darüber nachdenken und so verschiedene Ansätze. Mein Ansatz ist, eher in den Alltag zu schauen und zu schauen, was treibt die Menschen im Alltag um? Was umgibt sie? Was umgibt sie an Strukturen? Und darüber habe ich gerade ein Buch geschrieben. Wem begegnen sie und wem begegnen sie vielleicht nicht in ihrem Alltag? Wen nehmen sie nicht als vollständige Menschen wahr, weil sie mit ihnen in einem Haus wohnen, ihnen in der Schule ihrer Kids beim Elternabend begegnen und sich vielleicht ein bisschen ärgern oder streiten, denen sie nicht gemeinsam einkaufen gehen und so weiter. Das hat, glaube ich, schon auch was damit zu tun, wie wir andere Menschen wahrnehmen. Aber das ist, glaube ich, nur einer von mehreren Bausteinen, um zu erklären, warum der Ton immer rauer wird, warum die Wahlergebnisse immer stärker ins Extreme gehen und warum dann natürlich Politik, zumindest Politik in der Mitte, auch immer schwieriger zu machen wird, weil man Koalitionen gar nicht mehr so einfach schmieden kann.
Okay, jetzt habe ich zwei Sachen. Das eine, was ich nochmal zusammenfassen will, ist, also hast dir die Frage gestellt, warum ist es so, wie du es erlebst und wahrnimmst? Und hast dann gesagt, und hast dir dann die Frage gestellt, wem begegnen die Menschen? Als einen Ansatz, sich etwas anzuschauen, was man vielleicht machen kann oder wo das herkommt. Und dann die Sorge, dass durch diese dass es immer schwieriger wird, auch gemeinsame Nenner in der Politik zu finden, wo man hingehen will. Und die Frage, die bei mir jetzt aufkommt, und wenn du das so beobachtest, bevor ich mal frage, was deine Erkenntnisse sind bezüglich dem Begegnen, aber was macht die Sorge mit dir?
Es bereitet erstmal Sorge, dass der Ton noch rauer wird, dass er vielleicht irgendwann in den nächsten 10 Jahren eine extreme Regierung hat, die so sehr gegen meine Grundwerte gehen, so sehr gegen Akzeptanz, Toleranz, gegen, vielleicht kann man es die Werte der Aufklärung nennen, gegen Vernunft, vielleicht eine Regierung haben, die breit gestützt wird von Menschen, die irgendwie anders sind, ausschließen will, abschieben will, ihnen keinen Zugang geben will zum öffentlichen und privaten Leben, ihnen keine Chancen gewähren will, weil sie irgendwie anders sind. Also von so reinen äußerlichen Merkmalen wie Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Herkunft, Sexualität und so weiter, was ja mit dem Charakter von Menschen noch gar nicht viel zu tun hat. Also es bereitet mir schon große Sorge. Also mich treibt wirklich diese Frage um, warum ist es so? Und ich komme nicht so gut damit klar, Sachen nicht so richtig zu verstehen oder nicht ansatzweise zu verstehen. Weil ich glaube, ohne ein tieferes Verständnis von gesellschaftlichen Prozessen kommen wir auch nicht dahin, dass wir gute Lösungen finden. Klar, man kann irgendwie sagen, jetzt, man muss ein anderes Thema wählen als Partei oder man kann an den sozialen Zusammenhalt appellieren, was alle tun. Aber das bringt noch nichts und das hat, glaube ich, auch die Probleme nicht so richtig verstanden.
Das eine ist, dass sie wichtig ist, zu verstehen, wie laufen die Prozesse, und die große Sorge, dass es dann zu einer extremen Regierung kommt, die halt eigentlich dann Maßnahmen, Dinge umsetzt, die gegen deine Werte, nämlich Miteinander, Transparenz, Toleranz, ja, widersprechen. Und die gesellschaftlichen Prozesse, genau. Und das finde ich ja spannend, deswegen docke ich da gerade an. Also ich habe auch gehört, dass dir wichtig ist, du möchtest verstehen, was gerade läuft. Und das heißt für dich, du schaust dir an, was läuft da gesellschaftlich, was sind das für Prozesse? Und ja, jetzt bin ich mal neugierig. Und wo bist du da bis jetzt in deiner Erkenntnis und deinen Beobachtungen, deinen Ideen?
Also es gibt so wahnsinnig viele Menschen, die gucken sich an, was ist los in der deutschen Gesellschaft. Es gibt riesige Studien, die heißen irgendwie was zu gesellschaftlichem Zusammenhalt oder so ähnlich. Oder Polarisierung. Heute ist gerade die neue Jugendstudie rausgekommen, die sich anguckt, wie guckt spezifisch Jugend auf Gesellschaft, auf ihr Leben, auf die Zukunft. Und diese Studien waren lange unauffällig. Fast bis Corona waren die unauffällig, haben gesagt, den Deutschen geht es eigentlich ganz gut, die sind relativ zuversichtlich. Die mögen ihre Nachbarn ein bisschen mehr als die Nachbarn 3 Straßen weiter, aber es war irgendwie unauffällig, man konnte sich darauf verlassen. Es gibt so eine sehr breite Mitte, würde man das politisch, glaube ich, nennen. Und das verändert sich, glaube ich, gerade. Sagen auch Studien, es verändert sich, weil die Leute werden pessimistischer, die glauben nicht mehr in der großen Masse an eine bessere Zukunft, die vertrauen einander auch nicht mehr. Ich glaube, Vertrauen ist hier ein zentrales Wort und zwar nicht, ich vertraue dir, Sebastian, dass du schon die richtigen Fragen stellst, sondern ein generalisierteres, ein gesellschaftliches Vertrauen in andere Menschen, die man nicht kennt, in das politische System, wie es funktioniert und so weiter. Und ich glaube, wir müssten mehr darüber nachdenken, warum Menschen einander vertrauen und warum sie einander nicht vertrauen. Weil wenn Menschen Politik nicht vertrauen, dann ist das ein Problem an der Wahlurne. Wenn Menschen anderen Menschen nicht vertrauen, dann ist das trotzdem aber auch ein Problem für Demokratie. Weil wenn ich denke, okay, es gibt Verkehrsregeln, aber der Sebastian, der hält sich da auf jeden Fall nicht dran, warum sollte ich mich nicht dran halten? Dann gilt diese Regel nicht mehr so richtig, weil sich kaum jemand dran hält. Also die Regeln, auf die wir uns einigen, funktionieren nur, wenn die Menschen auch vertrauen, dass die anderen sie schon halbwegs einhalten werden. Es sei denn, es ist ein großer Notfall. Schwangere Frau muss ins Krankenhaus oder was
Ja,
Ähnliches.
ja.
Aber im Normalfall halten die Leute sich dran.
Selbst dann vertraue ich ja, dass sie einen guten Grund haben, wenn sie es ausnahmsweise machen.
Genau, und es scheint aber zu erodieren, dieses Vertrauen. Also es scheint immer weniger zu werden. Ich glaube auch, weil die Menschen sehr viel Stress ausgesetzt waren. Also wenn man sich die 2000 Jahre ab 2000 anguckt, dann gab es da erst terroristische Anschläge. Und dann gab es eine Finanz- und Staatsfinanzenkrise, die massive Auswirkungen hatte. In Deutschland nicht so wahnsinnig stark, aber in Ländern in Südeuropa sehr stark, in den USA sehr stark. Da haben viele Leute einfach all ihr Erspartes verloren und wie keine Perspektive mehr im Leben gehabt. Dann gab es größere Flüchtlingswellen, weil es Kriege gab, die irgendwie bewältigt werden mussten. Dann kam die Klimakrise, dann kam Corona, dann kam der Krieg in der Ukraine, der nun sehr nah dran ist und auch zu riesigen Preissteigerungen geführt hat. Und das ist Stress für Menschen. Klaus Hohlmann, ein Sozialforscher, hat mal gesagt, es ist wie eine gesellschaftliche posttraumatische Belastungsstörung. Und es gibt keine Zeit zum Durchatmen, keine Zeit mehr zu denken, hu, das war jetzt viel, was machen wir denn jetzt damit? Und ich glaube, wenn man in diese Richtung denkt, in diese Belastung durch verschiedene Krisen und was machen sie mit Vertrauen, kommt man zumindest einer Antwort näher, was gerade gesellschaftlich los ist.
Okay, und jetzt sind wir bei dem Thema, das dich, das Thema Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen in unserer Gesellschaft auch bewegt, ne? Das ist dann eine Erkenntnis deiner Recherche da. Und also wenn ich dir zuhöre, dann merke ich, wie das auch was mit mir macht. Ich habe mich da mal so reingefühlt beim Zuhören, habe gesagt, oh shit, habe ich gedacht. Wenn ich kein Vertrauen in meine Mitmenschen habe, mit denen ich hier lebe, dann fühlt sich das aber ganz schnell sehr unsicher an. Und dachte ich, ja, was macht das mit mir? Ich kann die Frage auch mal dir stellen. Also hast du die ähnliche Schlussresonanz, wie ich sie gerade geteilt habe? Und was macht das mit dir, wenn du das Phänomen quasi jetzt so aus den Studien herausliest?
Also um mich selber mache ich mir wenig Sorgen. Ich habe weiterhin ein großes Vertrauen in meine Mitmenschen. Klar stört mich das, wenn ich fahre viel Fahrrad, wenn ein Autofahrer mich beim Rechtsabbiegen schneidet und ich denke, was soll das denn? Das ist für mich nicht gefällt. Aber es macht weniger mit meinem Vertrauen, weil ich weiß, dass die meisten Menschen sich an das, worauf man sich gesellschaftlich geeinigt hat, halbwegs halten. Zumindest da, wo es sinnvoll ist. Ob jemand mal über eine rote Ampel geht, interessiert mich nicht, wenn da nichts passiert. Ich habe aber, also mir macht es gesellschaftlich Sorge, aber das ist vielleicht auch so mein Blick auf Gesellschaft, dass das Vertrauen eben stärker verloren geht und was das dann bedeutet. Ich will mal ein Beispiel machen, was das vielleicht gesellschaftlich bedeutet, wo ich gedacht habe, oh, das könnte aber gefährlich werden. Also die Kriminalitätsrate in den allermeisten Kategorien sinkt, sowohl in Großstädten als auch auf dem Land, wo sie eh niedriger ist, seit Jahrzehnten. Da gibt es ganz wenige Ausschläge nach oben, aber sie sinkt. Also das wird immer sicherer, was Kriminalität angeht in Deutschland. Gleichzeitig ist das Empfinden der Menschen, was ihre Unsicherheit angeht, aber massiv gestiegen in den letzten Jahren, was dahin führt, dass Menschen sich bewaffnen und sagen, ich kaufe mir ein Messer, ich laufe mit einem Taser rum oder ähnliches oder bis hin zu Pistolen oder Gaspistolen. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn man mehr bewaffnete Menschen hat, dann passiert natürlich auch wiederum mehr, weil sie sich unsicher fühlen, nutzen dann die Waffen vielleicht oder drohen damit, Konflikte eskalieren eher. Und es resoniert so gar nicht damit, was wirklich passiert. Also, dass es eigentlich immer sicherer wird für die allermeisten Menschen. Und das ist natürlich, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, für unterschiedliche Gruppen unterschiedlich. Also, Frauen fühlen sich natürlich unsicherer, weil sie ständig von vor allem Männern angemacht werden, ihnen nachgerufen werden und so weiter. Und genauso gibt es Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder Minderheiten in einem bestimmten Bereich. Aber gesamtgesellschaftlich wird es immer sicherer. Und es macht mir Sorge, dass diese Empfindung so anders ist und dass diese andere Empfindung dazu führt, dass Menschen eben danach handeln, wie sie empfinden und nicht, wie es wirklich ist.
Ja, genau, also quasi paradox. Ja. Okay, also Vertrauen. Ich habe gerade, also ich teile mal gerade was von mir, was ich da denn denke, wenn ich das, also wenn kein Vertrauen da für mich ist, dann ist das wie für, dann assoziiere ich damit einen, ja, also Verbindungsabbruch, also Disconnect kommt mir dann da, ne? Und du sagst ja auch, dass das Thema Begegnung für dich Wanz hat, ne? glaube, dein Buchtitel war Demokratie braucht Begegnung, oder?
Demokratie fehlt Begegnung, aber ihr
Fehlt
fehlt
Begegnung.
Begegnung, weil sie sie braucht. So.
Genau. Das ist so mein Priming. Ich formuliere mal positiv. Was brauchen wir statt was fehlt? Genau. Und ich vermute, dass das ein Schluss für dich ist. Also wenn Vertrauen nicht da ist, weil die Frage, die ich mir stelle, ist halt, wie entsteht dann Vertrauen, ne?
Genau, das ist auch meine Frage. Wie entsteht Vertrauen? Und eine mögliche Antwort, das Vertrauen entsteht auf verschiedene Weisen. Vertrauen entsteht in unserer Sozialisation, in der Familie, im Freundeskreis, in der Schule und so weiter. Aber Vertrauen entsteht auch, wenn wir anderen Menschen begegnen, wenn wir sie voll wahrnehmen. Ich will vielleicht mal kurz sagen, was ich mit Begegnung meine. Ich meine nicht das, was wir hier gerade machen. Wir sind gerade via Zoom verbunden, also digital. Kann man darüber streiten, ob das eine Begegnung ist, aber ich meine ein bisschen was anderes. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ich meine, dass Menschen sich analog begegnen, dass sie sich gegenüberstehen, dass sie sich mit allen Sinnen wahrnehmen. Also sie riechen sich womöglich auch, sie hören sich und zwar ohne kurze Verzögerung, auch wenn es technisch leichter geworden ist in den letzten Jahren. Sie teilen dieselbe Umgebung. Also wenn es irgendwo gewittert, dann muss man nicht kurz, nicht lang darüber diskutieren, dass es gewittert, sondern man kann sagen, oh, lass uns lieber reingehen und es ist sofort klar. Oder wenn es stinkt, ist klar, es stinkt hier für uns beide, außer es ist eine der beiden Personen. Also man nimmt sich vollständig wahr. Körpersprache und nonverbale Kommunikation spielt eine große Rolle, um Botschaften zu verstärken oder abzuschwächen oder Misstrauen zu säen oder Vertrauen zu spenden. Und diese Situation erleben die meisten von uns ja ganz oft am Tag. Also sobald wir aus der Haustür rausgehen, begegnen wir Menschen und es spielt eine Rolle, wem wir da begegnen. Und ob die Menschen genauso sind wie wir, also wir beide akademisch gebildet, wahrscheinlich okay Wohnsituation mit ausreichend Platz für uns, oder ob wir Leute wahrnehmen, die eben anders leben, die es nicht so leicht haben, die vielleicht eine beengte Wohnsituation haben, die vielleicht aus einem anderen Teil der Welt kommen, andere Sprachen sprechen, anderes Essen essen, die einer anderen Freizeitbeschäftigung nachgehen als wir. Die vielleicht, das passiert zumindest in Berlin häufiger, obdachlos sind und es richtig scheiße haben in ihrem Leben. Das macht was damit, wie wir andere Menschen sehen, ob wir sie tatsächlich so wahrnehmen oder ob wir nur auf Twitter oder einem anderen sozialen Netzwerk lesen, dass die Zahl der Obdachlosigkeit gestiegen ist. Und deshalb glaube ich, dass in dieser Begegnungsfrage und wem wir begegnen und an welchen Orten und wie diese Orte aussehen, ein Schlüssel, einer unter anderen, dafür liegt, wie das gesellschaftliche Vertrauen verteilt ist.
Ich glaube, ich verstehe dich. Ja? Das ist ja so einfach gesagt. Was ich von dir verstanden habe, ist dass es nicht nur die Begegnung sich sehen als im virtuellen Raum braucht, weil hier sind wir eigentlich nur, passt auch nicht. Doch, wir sind technisch verbunden. Ja, also wenn ich das technisch davor setze, passt das, ne? Aber ob wir jetzt Vertrauen aufbauen, ist eine andere Frage. Aber was ich verstehe, ist, dass es den Kontext braucht, in sich in einem gemeinsamen Kontext zu begegnen, in dem wir uns wahrnehmen und fühlen können. Und dann wird es ja auch wahrscheinlich kongruent. Also, wenn du sagst, du frierst und ich sag, verstehe ich nicht, hier sind 30 Grad, ne? Dann ist es ja, dann bin ich irritiert. Aber wenn wir im selben Kontext sind, dann können wir es miteinander nachempfinden und dann können wir auch vielleicht leichter empfinden, wie es sich anfühlt, in so einer Situation zu sein, wenn ich auf der Straße sitze oder so. Ich glaube, in diese Richtung meinst du das, ne?
Genau, vielleicht mache ich noch ein Beispiel. Vor Corona, vor der Corona-Pandemie haben die meisten Leute ja in Büros gearbeitet und dann war das plötzlich vorbei und alle saßen vom Bildschirm zu Hause und haben sich eben digital verbunden oder auch nicht so verbunden, je nachdem, wie die technische Infrastruktur war, aber sind kaum noch Leuten begegnet. Und dann hat man irgendwann ein bisschen Routine entwickelt, hatte seine Meetings. Aber sobald das Meeting vorbei ist und man auf diesen roten Button klickt in der Ecke, ist man halt weg. Was man in dem Büro sonst hat, ist, dass man noch ein bisschen zusammenbleibt, sich unterhält. Was man im Büro auch hat, ist die Kaffeeküche. Das ist mal so ein, für Soziologen so ein richtig gutes Beispiel. Da trifft man sich, da redet man auch mal über andere Themen als die Arbeit, aber kommt über dieses über anderes Reden auch nochmal auf andere Ideen, die dann die Arbeit betreffen können und lernt vor allem die anderen Menschen kennen, weiß, was sie am Wochenende gemacht haben, weiß, wie es den Kindern geht, was gerade Herausforderungen sie sind für sie, worüber sie sich gefreut haben, welche TV-Sendungen sie am Sonntagabend geguckt haben. Man hat eben ein umfassenderes Bild dieser Menschen die man vielleicht im Arbeitskontext gar nicht so sehr mag, weil sie irgendwie unzuverlässig sind oder pedantisch oder irgendwas nicht so gut machen und es einen selber auffällt. Wenn man, ah ja, du bist ja aber doch irgendwie ein Mensch und du bist mir auch sympathisch. So die Zusammenarbeit ist halt ein bisschen schwierig, aber das kann ich gut aushalten, weil ich mag dich. Das hat man digital nicht so sehr
Genau.
und das fehlt, glaube ich. Daher dieses Demokratie fehlt Begegnung,
Ja.
weil Digitalität dem ein bisschen was raubt, weil auch der Wegfall von vielen Orten einiges raubt. Ich weiß nicht genau, wo du wohnst, aber in den meisten Teilen Deutschland ist es so, dass die öffentlichen Schwimmbäder wesentlich weniger geworden sind, weil die Kommunen kein Geld mehr dafür hatten und weil sie gesagt haben, Erlebnisbäder sind doch viel toller. Und das sind sie bestimmt auch infrastrukturmäßig. Man kann da viel mehr machen, aber sie sind natürlich auch teurer und es kommen nicht alle Leute rein. Und dieses einfach mal im Freibad auf der Wiese liegen und das ganze Viertel erleben, wird halt für weniger Menschen erschwinglich, weil es weniger von diesen Bädern gibt und sie teurer sind. Und da fällt so ein bisschen Erleben von Gesellschaft weg. Und am Ende muss man die Leute erleben, um zu sagen, ey, es gibt hier irgendeine Einigung auf, sagen wir beim Straßenverkehr, neue Regeln im Straßenverkehr, wo die Fahrräder bevorzugt werden. Und ich als Autofahrerin finde es blöd, aber ich kann da mitgehen, weil ich kenne irgendwie die ganzen Fahrradfahrenden hier aus meinem Viertel und weiß, was die für Themen haben und wie unsicher das für sie ist und so weiter. Also man trägt Kompromisse leichter mit, wenn man die Leute zumindest aus der Semidistanz ab und zu mal erlebt.
Ich teile mal meine Gedanken. Das ist jetzt nicht im Sinne von Empathie, aber ich habe den Eindruck, dass wir gerade auf so auf dieser Ebene sind und dass dich ja auch das bewegt. Was ist denn die Lösung daraus, ne? Und da und wie gehen wir damit um? Und was ich von dir verstehe, also wenn du das Beispiel mit dem Freibad bringst, ne, oder mit dem Schwimmen, also meine Erfahrung ist, dass es für Begegnung nicht viel braucht. Also es reicht eigentlich eine Bank vor meiner Haustür, auf der ich mich hinsetze und einlade, setze ich dazu. Das machen wir bei Zuhören draußen. Also so banal wie das klingt. Und ich erlebe viele Menschen, die so bewegt sind, oh, was machen wir, was machen wir? Und das Naheliegendste kommt uns gar nicht auf die Idee, weil das Bild da ist, oh, höher, schneller, weiter, cooles Bad. Und wenn du nicht da bist, dann gehörst du nicht dazu. Und die dann nicht, sich das nicht leisten können, die fühlen sich auch dann nicht dazugehörig und sind dann raus. Und die Qualität, die ich immer empfinde, und deswegen mache ich ja dieses Ehrenamt bei Zuhören draußen und als auch hier den Empathieschenker, ich setze mich 2 Stunden, zweimal im Monat auf die Zuhörbank im Zoopark und sitze da. Und dann setzt sich jemand dazu oder auch nicht. Wenn sich niemand dazu setzt, hatte ich eine schöne Zeit mit mir selber, mal ohne digital, wenn ich das Handy in der Tasche lasse. Und wenn sich jemand dazu setzt, dann habe ich eine neue Erfahrung. Und ich habe die Erfahrung, dass ich dadurch ein Gefühl für mein soziales Umfeld kriege. Also durch diese Begegnung. Und ohne diese Bank, also ohne das Instrument Bank, was ich da nutze, wäre ich unsicher, wie spreche ich jemanden an? Und so kann ich mich quasi aktiv hinsetzen, aber passiv sitzen und die Leute auf mich zukommen lassen. Und das macht einen Unterschied. Deswegen kann ich da sehr einsteigen und denken tue ich gerade, ja, oft heißt es, oh, die Bäder sind zu teuer. Aber man zahlt ja einen Preis, wenn man sich der Funktion nicht bewusst ist, wie du sie gerade beschrieben hast, dass es Begegnungsorte sind, ne? Und dann reicht es ja auch, wenn es basic ist. Wenn ich dann ins Bad gehe, um zu schwimmen und um auch Menschen zu begegnen und nicht um Entertainment zu haben, ne?
Die Bank ist ein gutes Beispiel, aber es gibt, glaube ich, noch niedrigschwelligere Dinge, die passieren, außer dieser Austausch, der meistens sprachlich ist auf einer Bank. Orte wie Schwimmbäder sind ja da ein gutes Beispiel. Man nimmt die Leute einfach wahr, man muss gar nicht mit denen sprechen, man muss da auch gar nicht wegen der Begegnung hingehen, sondern es passiert wie nebenbei. Das passiert auch, wenn man, mindestens wenn man im öffentlichen Personennahverkehr fährt, man sieht die Leute in der Straßenbahn, man muss sich so ein bisschen koordinieren, wenn es voller wird, wer steigt wo aus, wie macht man Platz, man sieht, okay, da ist eine Person im Anzug, aber irgendwie hat der auch eine Goldkette. Das irritiert mich jetzt kurz. Dann gucke ich mir die Person noch mal genauer an. Und dazu muss man ja gar nicht sagen, okay, jetzt mache ich aktiv Begegnung oder ich spreche mit Menschen, sondern man muss sie nur wahrnehmen. Lass mich noch einmal kurz aufs Wohnumfeld zurückkommen. Wir nehmen natürlich unsere Nachbarn und Nachbarinnen wahr, aber wenn sie uns sehr gleichen, dann ist die Irritation doch relativ gering. Das ist in Großstädten nicht so ein wahnsinnig großes Problem, aber auch da. Und wenn man sich anguckt, wie sich die Wohnviertel entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten, dann sind sie immer segregierter geworden. Also die Armen, sozial Schwachen wohnen immer stärker unter sich und die Reichen schotten sich auch mehr ab und die gehobene Mittelschicht tendiert eher zu den Reicheren und will mit dem Rest eigentlich weniger zu tun haben. Und das ist total verständlich. Das ist anstrengend, irgendwie mit Menschen zu tun zu haben, Aber es macht eben auch was mit Demokratie, was man vielleicht nicht bedenkt, wenn man seinen individuellen Präferenzen folgt und in eine bessere Wohnung, in einen besseren Viertel zieht. Darüber sollte man nachdenken und darüber sollte, finde ich will gar nicht Menschen einen Vorwurf machen, dass sie sich irgendwie eine bessere Wohnung und so weiter suchen. Ich finde, darüber sollte Politik nachdenken. Wie gestalten wir Mietenpolitik? Wie können wir Mietenpolitik so gestalten, dass Menschen, die unterschiedlich sind, weiterhin zusammenleben, damit es eben keine reichen und armen Ghettos irgendwo an den Stadträndern gibt, sondern irgendwie Gesellschaft gut durchmischt ist, weil Gesellschaft muss sich am Ende auch auf Kompromisse einigen, was das Zusammenleben angeht.
Mir ist gerade was gekommen, dass ich glaube, dass ich deinen Vertrauensbegriff verstanden habe. Im Sinne von miteinander vertraut sein. Weißt du, wie ich meine? Also ich meine das so,
Ich
wenn,
finde.
also ich gehe mal auf das Wohnbeispiel ein, ne? Ich wohne in einem sehr gemischten Haus. Baujahr 54, ja. Als ich eingezogen bin, habe ich noch die letzten Kohlen aus dem Keller geholt, ja. Braucht man jetzt nicht mehr. Aber das ist sehr gemischt. Hier gibt es Menschen, die werden betreut, weil sie gehandicapt sind. Es gibt sehr alte Menschen. Es gibt hier alles. Ich habe hier auch schon alle Probleme gehabt. Es ist aber eine überschaubare Größe. Und dann habe ich mich gewundert, man wohnt mit 12 Parteien in meinem Haus, aber man kennt sich nicht. Wie geht das denn, ja? Und umso länger ich hier wohne, umso mehr habe ich dann versucht, also wahrzunehmen. Dann sagt man Hallo. Und dann kommt, dann braucht es Zeit, um sich vertraut zu werden. Und dann lerne ich ja die Menschen kennen und dann vertraue ich und dann gebe ich auch meinem Nachbarn den Schlüssel für den Notfall, weil ich vertraue, ja. Und also das ist das, was ich mit Vertrauen brauche, meine und wo ich merke, wenn du dieses beschreibst man geht dann in seine vertrauten Frames. Also im Grunde, wenn ich jetzt mit, sag ich mal, in so einen Block gehe, wo die Reichen sind und die Armen sind, dann ist mir vielleicht der Typus Mensch vertraut, aber vertraue ich den Leuten dann trotzdem? Also das heißt, ist ja nicht, was ich meine.
Ja, ich würde eher, also ich bin Soziologe und ich komme da nicht so gut raus, glaube ich, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich würde eher sagen, Vertrauen hat was mit Erwartungssicherheit zu tun. Also ich habe eine bestimmte Erwartung, wie Menschen sich verhalten werden und die wird in den allermeisten Fällen entwickelt. Also kann ich diese Erwartung aufrechterhalten. Die Menschen verhalten sich schon halbwegs okay im Straßenverkehr. Sie halten die Kehrwoche ein, wenn man in Süddeutschland lebt oder ähnliches. Und das passiert eben so und deshalb muss ich darüber nicht weiter nachdenken. Und wenn man in die Studien schaut, über die ich vorhin gesprochen habe, dann zeigt sich, dass die Menschen eben denen, die einem näher sind, stärker vertrauen. Also die Nachbarinnen nebenan mehr als den 3 Straßen weiter, mehr als den Bezirkspolitikerinnen, mehr als den auf Bundesebene und so weiter.
Im
Also je
Sinne
weiter,
der Verhaltenserwartung, ne?
genau, je weiter die Menschen von etwas entfernt sind, desto weniger Vertrauen haben sie. Und dann kommt Begegnungs ins Spiel. Wenn sie Leuten nicht begegnen, die irgendwie anders sind, dann haben sie gar kein Vertrauen darin, weil sie es gar nicht kennen, weil sie gar nicht wissen, wer ist denn das? Da kennen sie nur irgendwelche Zerrbilder irgendwann mal
Genau.
gesehen, durch die Autoscheibe oder durch die Medien, aber sie wissen es gar nicht. Und wenn man einander begegnet im Wohnumfeld, worüber ich gerade sprach, oder aber auch an anderen Orten, in Vereinen beispielsweise, auf der Arbeitsstelle, dann können sie Vertrauen auch in die Teile einer diversen Gesellschaft aufbauen. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil Deutschland ist eine diverse Gesellschaft. Und vielleicht noch zur Demokratie zurück. Das ist ja eine große Stärke von zumindest liberaler Demokratie, dass Menschen ihr Leben erstmal so gestalten können, wie sie das möchten, solange sie niemand anders was wegnehmen. Und das führt aber dazu, dass die Gesellschaft immer diverser wird, man gar nicht so genau weiß, wie andere Menschen funktionieren. Und dann wird es wichtig, dass man diese anderen Menschen ab und zu mal erlebt.
Mein Gedanke dazu ist, dass dann halt die Strukturen auch flexibler werden müssten sein, sind. Ich wollte jetzt nicht, das musst du unbedingt raushauen, aber damit die das auch gewährleisten kann oder fördern kann, ne? Also.
Oder inklusiver. Es gibt so einen schönen Begriff von Peter Siller, der nennt das inklusive Qualität. Der meint, Orte müssen eine inklusive Qualität haben. Also sie müssen eine hohe Qualität haben. Der Park muss Bänke haben, womöglich Begegnungsbänke oder Zuhörbänke. Muss auch halbwegs sauber sein. Er muss zugänglich sein für die Menschen, die vielleicht Handicaps haben, die mit einem Rollator laufen, Rollstuhl haben, die wenig sehen. So, muss sicher sein. Also eine hohe Qualität haben. Und man muss die Hürden abbauen, die Menschen haben, dahin zu gehen. Also gibt es irgendwelche Gruppen, die sich da treffen, die ein Unsicherheitsgefühl in mir auslösen? Gibt es fehlende Beleuchtung und so weiter? Gibt es Schwellen? Und das ist, finde ich, ein ganz schöner Begriff, mit dem man prüfen kann, okay, wir haben hier einen Ort, Kommen da die meisten Menschen hin? Können sie daran teilhaben an diesem Ort? Können sie an diesem Park teilhaben? Können sie an dem Schwimmbad teilhaben? Da spielt die Frage der Eintrittspreise dann doch wieder eine Rolle. Genau, und wenn man so darüber nachdenkt, dann kommt man dahin zu gucken, wer ist denn ausgeschlossen und was könnten wir tun, um diese Menschen hierher zu bekommen?
Ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, also die Warum-Frage, ne? Ganz einfach, warum sollten wir das jetzt machen, ne? Also weil wir Begegnung fördern wollen. Aber dann haben wir ja auch eine Erwartung, wenn wir solche Räume schaffen, die das ermöglichen. Was glauben wir, glaubst du, wenn dann die Preise so eingerichtet sind, wenn der Park die Bedingungen, die gerade beschrieben wurden, sag ich mal, auf der Sachebene erfüllt sind, was stellt sich denn ein? Welche Qualität, weil letztlich geht es ja dann um was Qualitatives, ne? Also ich kann quantitativ die Orte schaffen, ich kann quantitativ die Orte ausstatten, in der Erwartung oder Annahme, dass dadurch eine bestimmte Qualität von Vertrauen entsteht, oder?
Ich glaube, das passiert automatisch, aber das ist eben ein abstraktes soziologisches Argument. Wenn wir die Leute wahrnehmen, dann bildet sich Vertrauen. Ich glaube, es ist wichtig, nicht vorzugeben, was zu passieren hat. Also in einem Park kann man ja viele Sachen machen. Man kann Sport machen, man kann auf der Bank schlafen, man kann lesen, man kann miteinander reden. Und da fallen einem noch 10 andere Aktivitäten ein. Das sollte man nicht zu stark vorgeben. Also wenn man Menschen zu sehr vorgibt, was zu tun ist, dann schließt man natürlich ganz viele aus, die da keine Lust drauf haben, die legitim keine Lust drauf haben, weil wie man so seinen Tag gestaltet, kann man ja zu Teilen selber entscheiden. So, aber Parks sind gute Beispiele für Orte, die ja einfach da sind, die irgendwie ganz gut aussehen sollten und dann können die Menschen machen, was sie wollen und dann nehmen sie eben Menschen wahr. Für alle, die schon mal in Paris waren, der Jardin de Luxembourg ist so ein richtig schicker Park in Paris, aber der ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass da ganz viel stattfindet. Da gibt es Schachbretter, da gibt es Tennisplätze. Da kann man joggen gehen und ein bisschen anderen Sport machen. Da kann man mit den Kindern irgendwie Bötchen fahren lassen im Brunnen und noch 20 andere Sachen. Und das passiert alles nebeneinander und man nimmt sich so ein bisschen wahr. Man kann auch miteinander ins Gespräch kommen, muss aber nicht. Es ist relativ barrierearm. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut, weil man den Leuten nicht so wahnsinnig viel vorgibt, weil sie da vielleicht eh durch müssen oder daneben zur Schule gehen oder ähnliches. Und sie dann aber schon auch so ein bisschen Gesellschaft wahrnehmen.
Ja, mir geht es auch gar nicht um Vorgeben oder so. Ich habe mir nur die Frage dahinter gestellt, wir können das alles zur Verfügung stellen. Und wann nehmen die Menschen das dann in Anspruch im Sinne von nutzen das und gehen auch in Begegnung? Und ich glaube, was das unbewusste Phänomen ist, ist einfach dieses, also mein Eindruck ist, dass wir diesen Verbindungsbruch, dieses Unvertraute teilweise nicht emotional oder gefühlt wahrnehmen, sondern eher, oh, es wird alles gefährlich, Trennung und alles ist Spaltung, bla bla bla. Und dass es dann teilweise auch dem Menschen dann fremd vorkommt, wie sie sich anders anfühlen kann. Also wo wollen wir eigentlich hin? Also was heißt denn eigentlich Begegnung? Wie gestalte ich Begegnung? Und dazu gehört dann auch einfach zu wissen, dass es die Begegnungsorte gibt. Also ich merke das jetzt bei den Initiativen, die ich hier in Düsseldorf anschiebe, dass ich mehr und mehr entdecke, was es für Möglichkeiten gibt, und indem ich anfange, die dann zu kombinieren, entsteht eine interessante Wirksamkeit, die ich tatsächlich nicht vorausschauen kann. Da gehe ich einfach in den Flow und beobachte, wie sich das für mich anfühlt. Und wenn ich glücklich bin, dann gehe ich weiter, ja. Und wenn ich merke, das funktioniert nicht, dann eben nicht. Und wenn ich mich halt auch auf so eine Bank setze, dann gehe ich auch nicht mit der Erwartung, ich setze mich hier jetzt hin, jetzt müssen mir die Leute zuhören, dann funktioniert es ja nicht, weil das merken die Leute. Das nehmen die nämlich auch wahr, wenn ich da auf der Bank sitze. Hier, guck mal, ich höre dir zu. Dann bleiben die nicht stehen. Wenn ich einfach entspannt da sitze, dann kommen viel mehr Leute, ne, ohne diese Erwartung. Und ja, ich habe mir einfach die Frage gestellt, wenn wir die Räume haben, wenn wir die Rahmenbedingungen haben, dass das möglich ist, was brauchen die Menschen dann, um in die Begegnung zu gehen? Oder wie siehst du das? Also glaubst du, die machen es dann einfach?
Lass mich doch mal eine Gegenthese wagen. Also du hast jetzt gesagt, Begegnung ist so etwas sehr Aktives. Und ich würde sagen, nein, Begegnung ist nicht sehr aktiv. Das passiert einfach. Wenn wir an einem Menschen vorbeilaufen, wenn wir über die Straße laufen, wenn wir den irgendwie sehen, da passiert schon ganz viel, was wir vielleicht nicht bewusst emotional und auch nicht bewusst kognitiv an, aber da passiert schon was. Und wenn wir das regelmäßig tun, da passiert schon was. Und auch das ist schon eine Begegnung. Es kann viel mehr passieren. Wir haben
That's
über
right.
die Bank gesprochen, wo man sich austauscht. Es passiert ein bisschen was anderes, wenn man Menschen immer wieder begegnet, also den Leuten im Hausflur, den anderen Kids in der Schule, den Leuten auf der Arbeitsstelle. Da passiert ein bisschen was anderes, wenn man immer wieder dieselben trifft. Und man kann natürlich auch gemeinsam in ein Engagement gehen, gemeinsam was gestalten, beispielsweise in einem Verein. Aber das braucht es alles gar nicht, damit schon was passiert. Und das in dem Buch habe ich das demokratische Irritation genannt. Also, dass man Menschen einfach wahrnimmt, die anders sind als man selber, der Typ im Anzug mit dem Goldkettchen und kurz so irritiert ist und denkt, oh, sehr interessant. Dann, da passiert schon was, da passiert schon ganz viel Wahrnehmung, das, was mit uns macht, wenn es wiederholt stattfindet. Und auch das ist wichtig. Und ich bin mir sicher, in dem Park passiert dann ganz viel. Nicht sofort und dann traut man sich da erstmal nicht rein, aber dann finden sich dann irgendwann die älteren Frauen, die sich da treffen und einen Kaffee trinken, weil das einfach auf ihrem Weg liegt. Dann macht da irgendjemand Sport, weil das die einzige Grünfläche in einem Radius von 2 Kilometern ist und so weiter. Also da passiert was und die Menschen eignen sich das an und das ist das Wichtige, dann zu gucken, was passiert denn da wirklich und dann gegebenenfalls anzupassen. Also wenn da viel Sport gemacht wird, dann muss man vielleicht gucken, ob man da ein paar Sportgeräte hinstellen kann und ob man dafür Geld findet. Wenn das nicht der Fall ist und man eher mehr Bänke und Tische braucht, dann eher das. Aber lass die Menschen erstmal machen, da passiert schon ganz viel in der langsamen Aneignung von solchen Orten.
Okay, ich habe zwei Resonanzen. Das eine ist halt Gestaltung von Begegnungsorten, ne? Das hast du gerade geschrieben. Und ich habe mir die Frage gestellt, also Begegnung, wenn ich Orte schaffe, dann, wo Begegnung stattfinden kann, dann entsteht das auch passiv. Und gleichzeitig geht's denn da um bewusste Wahrnehmung? Also ich kann durch den Park laufen, ich kann durch die Stadt laufen, ich kann in der Bahn sitzen und mich gut mit mir selber beschäftigen und nehme die Leute nicht wirklich wahr. Aber unbewusst nehme ich sie ja wahr. Also, aber das Goldkettchen, wann fällt mir das auf? Habe ich mich gefragt, weißt du? Also,
Du, das fällt dir schon auf. Also, du kannst die ganze Zeit Musik hören und aufs Handy starren,
ja.
aber du kannst es ja nicht die ganze Zeit machen. Also, du musst irgendeine Treppe wahrscheinlich hoch
Ja,
oder runter
ja,
gehen
ja,
zur
ja.
U-Bahn oder S-Bahn. Da musst du schon ein bisschen auf die Stufen achten und dass du nie gegen niemanden läufst beim Ein- und Aussteigen.
Ja.
Und vielleicht bist du auch mal genervt von der Nachricht auf deinem Handy und denkst dir, oh, hier sind
Ja,
gerade die Wahlergebnisse
ja, ja.
reingekommen. Guckst dich um, guckst andere Leute an, um dich irgendwie wie nochmal zu erden kurz und zu denken, okay, ich bin hier in der
Ja,
Realität,
ja.
es ist. Also, und dann nimmst du schon Menschen wahr. Und wenn du das dann jeden Tag machst, zweimal oder fünfmal die Woche, dann hast du schon ganz viele wie so Wahrnehmungspunkte von anderen Menschen, auch wenn du es gar nicht darauf anlegst, auch wenn du eigentlich lieber für dich sein willst, weil das Leben stressig genug ist und
Ja.
auf dein Handy gucken willst, da passiert doch trotzdem was. Das muss gar nicht so aktiv sein. Die Wiederholung macht's auch.
Ja, ich glaube, ich verstehe jetzt, sage ich zum dritten Mal. Und dir ist leider, habe ich es nicht verstanden, ist nicht schlimm. Aber das ist, ich glaube, dir geht es darum, dass, wenn wir von Demokratie für Begegnung sprechen, dass ein Rahmen geschafft wird, in dem Begegnung stattfinden kann. Insbesondere, wenn wir das Extrem nehmen, wir konnten uns nicht begegnen, als wir in Corona alle zu Hause sitzen mussten und nur digital. Und dass ganz viel von dieser wahrnehmenden Begegnung weggeschnitten war, weil wir uns ja nicht wirklich physisch begegnen konnten, durften.
Also es gibt ganz viele Begegnungsorte, die sind einfach da. Die
Ja.
sind in den letzten Jahren nur zu Teilen, zu größeren Teilen weniger geworden. Und das ist ein Problem für Demokratie, weil sie nicht an anderer Stelle nachwachsen. Sportvereine ist ein gutes Beispiel. Die werden langsam weniger, auch weil man keinen Nachwuchs findet in den Vereinsstrukturen. Das ist in der Stadt ein bisschen weniger ein Problem als auf dem Land, weil es auf dem Land seltener Alternativen wie Fitnessstudios gibt. Und anstatt in Sportvereine geht man eben entweder in Fitnessstudios oder macht so moderne Sachen wie Urban Sports Club oder Class Pass oder wie sie alle heißen, wo man
Ja.
sich sein Fitnessangebot zusammenstellt. Da begegnet man aber nicht immer denselben Leuten, sondern sind immer andere und das ist auch
Ah,
irgendwie nett,
okay.
aber es verändert doch unsere Begegnungsinfrastrukturen. Also im Sportverein engagiert man sich gemeinsam auch dafür, dass, weiß ich nicht, den Kids eine Tischtennisklasse angeboten wird, weil das irgendwie nachgefragt wird. Das passiert in Fitnessstudios weniger, weil das große kommerzielle Ketten meistens sind. Und es passiert über solche Angebote, die über eine App, wo man sich über eine App das Fitnessangebot zusammenstellen kann, immer weniger. Man sieht ein bisschen flüchtiger andere Menschen, was auch wichtig ist, habe ich ja gerade gesagt. Aber es sind eben nicht immer dieselben. Das soziale Netz ist vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt und das macht was mit uns. Und ich finde, wir sollten darüber nachdenken, welche Begegnungsorte wünschen wir uns denn als Gesellschaft und wie sollten sie ausgestaltet sein? Und dann sind es vielleicht nicht die Parks oder Schwimmbäder, über die ich jetzt spreche, sondern
Ja.
für die Mehrheit der Menschen was anderes.
Ja. Ich habe jetzt eine Idee, ich sage nicht mehr verstehen. Es geht um die Begegnungsorte, wo als Vertrauen entstehen kann durch die Erwartungsverhaltung, dass ich auch immer wieder die neuen Menschen sehe und nicht immer die Trigger, boah, schon wieder neue Menschen, wieder andere, dass ich ständig gestresst bin im Sinne der Soziologie, wie du es mir erklärt hast, ne?
Genau, es geht darum, dass die Begegnungen nicht immer, jedenfalls nicht immer negativ sind. Es kann schon mal zum Konflikt kommen, das ist auch wichtig, aber dass man sie nicht überwiegend negativ wahrnimmt.
Und fängt negativ schon da an, wo es mich irritiert, weil es anders ist?
Ja, ich finde, Irritation ist ja was total Positives,
Ja,
weil
genau, für
da
mich auch,
fängt ja
ja.
Lernen an.
Ja, genau.
Und das, ich glaube, negativ hat sehr was mit einem Stresslevel zu tun und auch eine Irritation kann zu Stress beitragen. Je nach Persönlichkeitstyp unterschiedlich, je nachdem, wie das generelle Stresslevel ist. Ich würde sagen, Irritation ist erstmal was Positives. Negativ ist es, wenn es zum Beispiel überwiegend gefährlich ist oder überwiegend eine eigentlich positive Erwartung konterkariert. Weiß ich nicht. Das Finanzamt ist zuverlässig darin, dass sie ihre Steuerbescheide irgendwann verschicken. Ist ja eine Erwartung. Wenn sie das nicht tun, dann ist die konterkariert. So, oder wenn sie es überwiegend nicht tun. Müssen wir ein anderes Beispiel zu nehmen als Straßenverkehr.
Ja. Anderes Thema müssen wir nicht drauf einsteigen, aber das kommt mir gerade, ne? Ich würde jetzt, meine Gegenthese wäre jetzt, wahrscheinlich kann, da würde ich sagen, ich kann es gar nicht erwarten, dass es sich immer wiederholt, weil ich mit Irritation zu rechnen habe. Und dann stelle ich mir die gesellschaftliche Frage, wie lernen wir damit umzugehen, dass es uns halt nicht in, damit es, dass wir es als Chance sehen, uns zu begegnen und in Kontakt zu gehen, anstatt in die Trennung zu gehen, weißt du? Das kam mir gerade.
Naja, ich glaube, mit Irritationen umgehen lernt man nur, wenn man sich Irritationen aussetzt, in dem Maß, wie es einem eben noch halbwegs gut tut. Aber mit Irritationen umgehen lernst du jedenfalls nicht, wenn du dich verschanzt, wenn du dich nur
Ja.
mit Leuten umgibst, die dir ähnlich sind,
Ja.
wenn du viel nur digital
Ja.
arbeitest. Also die Irritationsarmut lehrt uns, glaube ich, nicht, mit Irritationen umzugehen. Ich glaube, das ist eine Lehre aus Corona. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es nach diesen Lockdowns immer wieder so, dass ich dachte, puh, jetzt hier Menschen sehen. Und Berlin ist jetzt nicht so eine wahnsinnig volle Stadt, aber ich war dann erstmal
Platt.
irritiert und überfordert, weil ich es nicht mehr gewöhnt war.
Ja.
Und das zeigt, dass es genau andersrum gehen kann. Also sich Irritationen aussetzen, hilft uns, ihnen umzugehen, weil wir das lernen zu verarbeiten, kognitiv wie emotional. Und das hilft uns dann, glaube ich, auch gesellschaftlich, weil die Gesellschaft ist einfach vielfältig und bunt. Und das ist in ganz vielen ist das gut. Und das muss man einfach, damit muss man lernen, mit umzugehen und dann vielleicht noch so ein Modebegriff, damit Gesellschaft resilient wird gegenüber externen Schocks.
Das habe ich auch gerade gedacht, das Wort Resilienz, und verstehe jetzt auch, warum du das Beispiel von dem einen Wissenschaftler gebracht hast, dass die Gesellschaft quasi in einer posttraumatischen Belastungsstörung ist, weil wir also eigentlich ständig nur noch gestresst sind und gar nicht mehr die Kapazität haben, entspannt wahrzunehmen oder Unterschiede wahrzunehmen, sondern eigentlich denken wir, reicht mir. Ja.
Ja, total verständlich, aber es hat gesellschaftliche Folgeprobleme, die man
Genau.
inzwischen auch an den Wahlurnen sieht.
Ja, genau. Das ist ja so wie beim Individuum, was PTBS hat, kenne ich ja als Soldat, Reservist. Klingt logisch, wenn man es jetzt auf Gesellschaft hochzieht, ne? Und das heißt ja im Umkehrschluss, wenn man dieser Theorie oder dieser Metapher folgt, dann hat man eigentlich, brauchst viel Gespräche.
Ja. Oder zumindest sich aussetzen. Den anderen Gespräche sind, glaube ich, hilfreich, die sind manchmal vielleicht ein bisschen viel. Ich beginne das Buch mit einem schönen Beispiel, nämlich der Dorfkneipe. Das ist in einem zumindest kleineren Ort oft die einzige Kneipe, wo man also hingehen muss, wenn man in eine Kneipe möchte. Also wenn man preiswertes alkoholisches oder nicht alkoholisches Getränk trinken möchte in geselligem Rahmen.
Ja.
Und da kommen eben alle zusammen und man kann über ein Bier oder zwei vielleicht dann doch eher über Dinge diskutieren, in denen man sich nicht einig ist und dann diskutieren und sich nicht einig sein, aber sich darin einig sein, dass man sich nicht einig ist und trotzdem noch ein Bier oder eine Apfelschorle trinken. Und das, solche Orte braucht es, glaube ich, wieder mehr, wo man sich einig sein kann, sich nicht einig zu sein und trotzdem zumindest okay miteinander ist.
Und das heißt ja, dass ich so viel Vertrauen habe, dass ich weiß, der andere wird sich so verhalten, dass er sagt, ich bin mir klar, wir sind uns nicht einig und es ist okay, und nicht, ich muss damit rechnen, wenn wir uns nicht einig sind, der springt mir gleich an die Gurgel oder zückt die Waffe oder was auch immer, was du geschrieben hast, ne?
Genau. Zumindest sollte man so viel Grundvertrauen mitbringen. Und das Grundvertrauen ist ja aber nicht einfach da, sondern es muss an solchen Orten beispielsweise immer wieder erneuert werden.
Ja, ich denke da gerade, weil ich bin ja auch Mediator und da geht es mir dann auch immer darum, einen sicheren Rahmen zu bauen. Und die Frage, die sich ja dann stellt, ist, wie schaffen wir wieder diese psychologische Sicherheit, dass Menschen sich trauen, in die Begegnung zu gehen, um das Vertrauen aufzubauen, ne?
Lass mich vielleicht noch einen Punkt machen. Es gibt total viele Projekte, die heißen Begegnung-Bindestrich. Du bist ja selbst in einem aktiv. Und ich glaube, die sind total wichtig. Ich glaube, es lohnt sich aber auch noch in eine andere Richtung zu denken, nämlich über Alltagsorte nachzudenken, wo die Menschen sowieso sind, weil du mit Begegnungsprojekten Leute erreichst, die zumindest halbwegs offen für sowas sind. Und das ist wichtig, das ist gut, das hilft zum Beispiel gegen Einsamkeit. Aber es erreicht eben ganz bestimmtes Segment der deutschen Gesellschaft nicht. Studien sagen, das ist ungefähr ein Drittel, die wollen durch sowas nicht erreicht werden. Die finden sowas seltsam, die denken an Propaganda, wenn politische Bildung draufsteht. Die wissen nicht, ob Demokratie wirklich was für sie ist. Und das sind aber gerade die Menschen, die müsste man erreichen. Das sind die, die sind skeptisch, die sind zweifelnd, die haben vielleicht Angst, sind vielleicht wütend und trotzdem sind sie ja Teil dieser Gesellschaft. Und die große Demokratiefrage dreht sich natürlich darum, wie erreicht man auch diese Leute? Und die erreicht man, glaube ich, da, wo sie sowieso sind, also an den Alltagsorten. Die erreicht man, glaube ich, über ihre Interessen und Hobbys. Und ein guter Ort für fast alle Menschen ist der Baumarkt. Da gehen fast alle Deutschen, sagen Studien, einmal im Jahr hin. Die meisten, nicht alle, relativ entspannt. Also die Menschen, die das beruflich machen, die sind vielleicht weniger entspannt. Aber die meisten Menschen gehen da relativ entspannt hin, gucken sich um. Es gibt meist breite Gänge, meist irgendwelche Berieselungsmusik. Es ist für viele Menschen nicht richtig stressig. Und da könnte man, glaube ich, Menschen gut erreichen. Ich habe jetzt noch kein Projekt kennengelernt, wo ein Baumarktträger politische Bildung anbietet, ohne es so zu nennen. Aber ich glaube, da liegt Potenzial, zumal da ja oft auch Platz ist. Also da könnte man eine Ecke machen mit einem Café, wo man sich über, weiß ich nicht, klimaneutrale Karawans Gedanken macht. Das ist, glaube ich, ein Thema ist, was Leute interessiert, weil die einfach richtig viel Sprit verbrauchen, der immer teurer wird. Oder irgendwas ähnlich. Also so in diese Richtung zu denken, würde, glaube ich, helfen, gerade die Leute zu erreichen, die man mit Projekten der politischen Bildung, der Demokratieförderung nicht erreicht, die aber doch zunehmend wichtiger werden und eine Stimme auch haben sollten, rein normativ gesprochen.
Im Grunde sprichst du ja über die dritten Orte, oder?
Da unterschiedliche Namen für das Konzept von Begegnungsorten, dritte Orte meint ein bisschen was anderes als wie die Infrastruktur, noch so ein Begriff als soziale Orte. Ich habe mich für Begegnungsorte entschieden, weil ich bisschen was Breiteres meine, weil mich auch die Alltagsorte interessieren, die Wege, auf denen wir gehen, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, auch das Wohnumfeld, also Orte, die nicht extra geschaffen sind, sondern die einfach da sind, die in unserem Alltag so auf dem Weg liegen oder unser Alltag zum Teil sind. Es gibt aber große Überschneidungen eben mit den dritten Orten, beispielsweise, dass gute Begegnungsorte barrierearm sein müssen, dass kein großes Eintrittsgeld erforderlich ist und so weiter. Wir haben da eben schon drüber gesprochen. Also es gibt Überschneidungen. Ich versuche mit meinem Begriff ein bisschen breiter in den Alltag zu gehen.
Also im Grunde, wenn ich jetzt höre, geht es ja darum, wie ich gucke mir mal die Stadt genauer an und dann sehe ich ja schon, die Stadt sagt mir ja schon, wie die Straßen gestaltet sind, welche Haltung da oder welche Funktionalität da ist, ne? Also so,
Übrigens nicht nur
ich
die Stadt, sondern auch das Land. Man redet immer sehr viel über die Stadt, aber das Land sollte man nicht
auch
vergessen. Da
das
leben
Land, ja.
einfach viele Menschen.
Also die Lebensräume, könnte man sagen. Das ist der
Genau.
Überbegriff. Die Lebensräume zeigen uns einfach auch die Haltung und das Bewusstsein, wie wir sie gestalten und worum es uns geht. Und mein Eindruck ist, dass es oft um funktional geht. Dieser Gedanke von, wie nutzen wir die Räume, dass sie uns Begegnung ermöglichen, ist da so ein bisschen unterrepräsentiert, ist mein subjektiver Eindruck. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, jetzt wohne ich in der Stadt, ja, das ist jetzt nicht, kann ich nicht generell sagen, aber hier habe ich den Eindruck, dass etwas passiert. Und ich glaube, im Ländle ist es noch mal eine ganz andere Nummer.
Ich glaube, in Deutschland wird tatsächlich viel über Funktionen nachgedacht und Begegnung ist keine von diesen Funktionen, über die man
Genau,
nachdenkt. Da
sondern
gibt's auch Ansätze wissenschaftlich, das mehr nach vorne zu rücken, aber das
genau.
scheint mir noch sehr am Anfang zu sein. Aber es gibt so Ideen. Es gibt so Ideen, die vielleicht weniger auf so einer konzeptionellen Ebene sind. Denk da zum Beispiel an Parklets. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Das sind so kleine Konstrukte, die man anstatt eines Parkplatzes
Ja,
hinsetzt.
kenne
Da ist
ich.
meistens eine Bank drauf
Ja,
und
kenne ich.
ein bisschen was Grünes, vielleicht noch ein Tisch.
Ja.
Und da denkt man ja darüber nach, wie man Begegnung schaffen kann an einem Ort, der eigentlich für den Autoverkehr meistens reserviert war
Genau.
und widmet es sozusagen um. Da gibt es riesige Kämpfe drum, die sind riesig ideologisch aufgeladen.
Genau.
Aber eigentlich ist es doch eine ganz gute Idee, wenn man weiß, dass der PKW-gebundene Individualverkehr weniger werden muss und man diese Straßen hat und man jetzt keine riesigen Umbaumaßnahmen machen will. Was macht man dann mit diesem Raum? Und eine Möglichkeit sind eben so Parkplätze, die nicht sehr teuer sind.
Und das ist halt die Frage, die für mich dann noch wichtig ist, ne? Nämlich immer nach der Intention. Also, wie wollen wir unsere Lebensräume benutzen, ne? Und dein Thema ist ja, wie du sagtest, wichtig ist, wir brauchen die Orte der Begegnung, Räume der Begegnung. Und das wird dann, glaube ich, die nächste Diskussion sein, ne? Wenn jemand sagt, die Begegnung ist mir egal, ich möchte funktional von A nach B kommen mit meiner Kiste. Und dann, das ist, glaube ich, das nächste Thema dann, worüber man reden kann. Also erstmal das Metathema, wofür wollen wir unsere Lebensräume nutzen? Begegnung ist jetzt heute das Thema. Und wie gehen damit um, wenn es noch andere Bedürfnisse, Motive gibt, wofür die Räume genutzt werden sollen? Das ist, glaube ich, diese Grundsatzdiskussion, die wir auch politisch immer wieder erleben, ne?
Aber man muss sie gar nicht so grundsätzlich führen. Also mit dem eigenen Auto von A nach B kommen ist ein total legitimes Anliegen. Es hat dann so ein paar Folgewirkungen, was Platznutzung und das Klima angeht. Aber erstmal ist es ein legitimes Anliegen. Aber andere Menschen haben auch legitime Anliegen.
Genau.
Also ich als Fahrradfahrender möchte sicher ans Ziel kommen. Und das stört manchmal der PKW-gebundene Individualverkehr, wie er gerade organisiert ist.
Genau.
Es gibt Raumnutzungskonflikte, es gibt Konflikte um Ruhe, um saubere Luft. Und das muss man miteinander aushandeln. Und ich glaube, man muss es nicht ganz groß politisch immer machen, sondern man kann ja schauen, was ist bei uns im Stadtteil die Lage? Was sind die
Genau.
Infrastrukturen, die wir da haben? Wie können wir sie umgestalten, um allen gerecht zu werden, auch denen, die vielleicht zuvor weniger gehört wurden? Deutschland ist eine alternde Gesellschaft. Das heißt, es gibt mehr alte Menschen, die vielleicht nicht mehr Auto fahren, die auf ÖPNV angewiesen sind oder auf verschiedene Taxiservices oder ähnliches oder laufen. Und da muss man eben gucken, wie kann man eine Stadt stärker fußgängergerecht machen? Und das führt dann vielleicht dazu, dass ich als Radfahrender auch Abstriche machen muss, weil ich auch ein Sicherheitsrisiko für Fußgänger bin. Und das muss man aushandeln. Das ist nie einfach. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn man das nicht zu stark politisiert.
Und dann sind wir ja wieder beim Thema liberale Demokratie, ne? Was du gesagt hast, ne? Also Freiheit, ja. Und da, wo durch eigene Freiheit die Freiheit anderer eingeschränkt wird, müssen wir in die Begegnung kommen, um darüber zu reden, wie wir es integrierend gestalten, ne? Oder inklusiv gestalten.
Genau, das ist total schwierig. Das ist total schwierig. Da hängen dann auch 17 Rechtsnormen dran. Da hängen dann auch Vorstellungen davon dran. So haben wir das immer gemacht. Warum sollten wir es jetzt anders machen? Also das sind total schwierige Aushandlungen. Ich habe totalen Respekt, vor den Leuten, die solche Aushandlungen machen. Ich will nur zum Nachdenken darüber anregen, dass Begegnung eben auch ein wichtiger Wert ist, den man auch im Lokalen oder gerade im Lokalen verwirklichen kann und vor allem diskutieren sollte.
Also, ich fand, das war jetzt ein schöner Schlusssatz.
Das war der Versuch.
Hast die Uhr im Blick, ich sehe schon. Ja, spannend, spannend. Gefühlt lief es für mich jetzt mal so ganz anders, aber ich mag, das ist erfrischend. Ist auch total fein so, weil ich das ohne Wertung alles mache, weil ich weniger auf das Fühlen emotional gegangen sind, sondern auch schon auf der Sachebene. Aber auch hier geht es ja ums Verstehen und Paraphrasieren, um wieder reinzukommen. Und gleichzeitig, wir können in der Sache miteinander reden und gleich das Mitschwingende fühlen. Und das ist ja für mich Teil der Begegnung. Also wenn ich im Kontakt bin, was begegnet mir da im Miteinander, im gegenseitigen Gegenüberstehen? Ja, ich merke, ich bin gerade irritiert, weil so mein normales Konzept irgendwie gerade nicht so wie erwartet, also es läuft nicht so wie erwartet, um das mal aufzunehmen. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen so irritiert und frage ich einfach mal, wie war es für dich?
Boah, interessant. Vielleicht aus einer anderen Richtung kommt. Ich mache ja, wenn ich Formate mache, sind sie oft sehr sachorientiert, sehr sachlich, sehr am Argument orientiert, möglichst auch kurz. Und durch deine Nachfragen und durch deine vielleicht auch ein bisschen anderen Nachfragen auf einer Gefühlsebene, auf einer habe ich das richtig verstanden Ebene, muss ich selber nochmal über ein paar Sachen neu nachdenken, sie anders formulieren, sie vielleicht auch nochmal anders denken, so gut es nebenbei eben geht. Und das war sehr interessant einfach. Vielen Dank.
Ich schmutze, jetzt haben wir uns wahrscheinlich dann gegenseitig irritiert und uns eine Begegnung erzeugt über das, was wir gerade geredet haben.
Aber dein Vertrauen in dein Podcast-Konzept ist nicht ganz verloren gegangen.
Nein, auf keinen Fall, weil das ja genau Intention ist. Vielleicht ist eine Irritation, vielleicht auch nicht. Kommt immer drauf an. Es geht um die Begegnung. Jede Stunde, die ich hier sitze, lohnt sich. Vielleicht weiß ich es nicht auf funktionaler Ebene oder monetärer Ebene, darum geht es mir aber nicht, aber mir geht es um die Intention, sich gegenseitig zu sehen, miteinander ins Gespräch zu kommen und um Qualität. Ja, dann danke ich dir für dein Vertrauen, für das Hiersein und dich damit zu zeigen, was dich bewegt.
Vielen
Das war Episode 75. Demokratie fehlt Begegnung. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, Bis in 2 Wochen.